für meine Begriffe ist die große Versuchung zu sagen, ja, was tue ich denn jetzt endlich mal für mich? Und damit fängt das Elend an. Das Elend des Rentnerdaseins, das heute sehr stark davon getragen wird, dass ich alles Mögliche noch machen will und tun kann und so weiter. Und dabei immer das Ich im Zentrum steht. Und dann verhungern wir. Dann verhungern wir emotional.
Hallo, ich bin Stefan. Willkommen zum Podcast für Menschen wie mich, die so um die 60 sind und Boomer oder Best Ager genannt werden oder auch schon mal einfach alte Leute. Ab 61 sehen Jüngere einen als alt an, hat eine Umfrage der Antidiskriminierungsbeauftragten ergeben. Ist das schon Altersdiskriminierung? Wie äußert sich überhaupt Altersdiskriminierung? Mein heutiger Gesprächspartner hat eine Menge dazu zu sagen. Als promovierter Theologe, als Soziologieprofessor, vielfacher Buchautor und mit 85 Jahren Lebenserfahrung. Willkommen, Professor Reimer Kronemeyer.
Guten Tag und ich freue mich, dabei sein zu dürfen und ich hoffe, dass wir ein gutes Gespräch haben.
Da bin ich sehr zuversichtlich. Ist das eigentlich in Ordnung, Ihr Alter als Qualifikation zu benennen?
Naja, es ist nicht eigentlich eine Qualifikation, aber es ist kein Tabu, darüber zu sprechen. Ich weiß, dass ich so alt werde und mache daraus auch kein Geheimnis.
Biologisches und gefühltes Alter sollen ja auseinandergehen. Wie ist das bei Ihnen? Wie alt fühlen Sie sich?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also sagen wir mal, wenn ich in mich hineinhöre, würde ich sagen, ich fühle mich eher wie 75 als wie 85. Und eigentlich ist meine Fitness, oder wie man das nennen will, eigentlich auch noch nach wie vor so, dass es eine gewisse Berechtigung hat, 75 zu sagen.
Ist doch großartig. Erleben Sie trotzdem Situationen, in denen Sie den Eindruck haben, ich werde als alt wahrgenommen und damit nicht ernst genommen? Das ist ja das Wichtigere.
Also ich finde, dass das Wörtchen noch in meinem Leben jetzt eine ganz große Rolle spielt. Also die Leute, die sagen, sie halten noch Vorträge, sie reisen noch nach Afrika, sie joggen noch oder sie gehen noch ins Fitnessstudio. Also dieses noch, das ja so ein bisschen deutlich macht, eigentlich bist du draußen. Der Maßstab ist die Jugend, die Jugendlichkeit. Und wenn man sowas noch macht, dann ist es überraschend, vielleicht auch schön, aber nee, irgendwie komisch.
Wie hat sich denn Ihr eigenes Bild vom Alter im Laufe der Jahre verändert?
Also schon als ich so in meinen 50ern über Generationenkonflikte geschrieben und habe eigentlich heute so das Gefühl, damals habe ich noch das Gefühl, unbesiegbar in der Jugend zu sein. Und das würde immer so sein. Und heute bin ich an manchen Punkten skeptischer, nachdenklicher und auch etwas melancholischer.
Sie haben in den letzten 7 Jahren 6 Bücher geschrieben, habe ich nachgeschaut. Wollen Sie gleich zum Anfang das Geheimnis Ihrer Produktivität verraten oder sollen wir damit noch ein bisschen warten?
Das überlasse ich ganz Ihnen.
Ja, dann legen Sie mal los. Ich bin neugierig.
Also meine Mutter kommt von den nordfriesischen Inseln. Also ich bin irgendwie so halb Friese. Und ich glaube, dass diese letztlich bäuerlich erdverbundene Herkunft in mir, ich will nicht sagen in meinen Genen, aber doch sozusagen mich mit einer Stärke ausgestattet hat. Aber das ist nicht das Geheimnis, sondern es ist eigentlich so eine Art Vermutung, dass es auch mit dem zu tun hat, was mir geschenkt ist. Also, dass ich nach wie vor so fit bin und noch so produktiv. Ich bin ja auch noch an der Uni tätig, halb als Fossil und halb als eine merkwürdige Figur.
Naja, Sie haben noch Forschungsgelder eingefordert und erhalten, ne? Also Sie sind ja absolut aktiv mitten im Geschäft.
Ja, das ist richtig und das macht auch Spaß. Und es ist natürlich für jüngere Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, die sagen das zwar nicht, aber so etwas Doppeltes. Einerseits, der ist hier immer noch, der rennt hier immer noch rum. Und andererseits, das ist auch für mein Leben eigentlich eine interessante Perspektive. Diese Doppelheit ist da, glaube ich.
Das glaube ich gerne. So erlebe ich das auch. Also, ja. Ihr neuestes Buch heißt Die Abgelehnten im Untertitel Warum Altersdiskriminierung unserer Gesellschaft schadet. Warum haben Sie dieses Buch gerade jetzt geschrieben?
Also ich glaube, dass wir ja in einem großen, dramatischen gesellschaftlichen Umbruch leben. Also nichts ist mehr so wie früher, das empfinde ich sehr stark und das empfinden, glaube ich, viele ältere, aber auch viele jüngere Leute. Und das ist auch, glaube ich, sagen wir mal, die Wahrheit über einen Krisenzustand, den ich nicht nur negativ sehe, sondern von dem ich denke, er bietet uns auch neue Aufbruchschancen und neue Möglichkeiten. Aber für mich steht dabei und in diesem Buch im Vordergrund, dass diese digitalisierte, diese beschleunigte, diese mobilitätssüchtige Gesellschaft dem Alten gegenüber immer etwas verächtlich auftritt. Was alt ist, muss eigentlich weg. Und das ist ja, glaube ich, eine Grunderfahrung älter werdender Menschen, dass sie das Gefühl haben, das, was ich gelernt habe, was meine Erfahrungen sind, was mein Leben ausgemacht hat, das braucht keiner mehr. Diese Sache mit der Diskriminierung besteht darin, dass wir uns Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie diese Gesellschaft mit ihren Alten umgehen will.
Erleben Sie solche Situationen, wo Sie den Eindruck haben, aufgrund Ihres Alters werden Sie abgelehnt, wie Sie im eigenen Buch schreiben?
Naja, ich bin ja sehr privilegiert und von da aus vor vielen Formen der Diskriminierung auch geschützt. Ich werde respektiert in dem, was ich mache, etc. Aber es gibt so dieses Empfinden, das Unausgesprochene oft, dass man eigentlich keinen Ort hat als alter Mensch und keine selbstverständliche Respektierung, sondern dass man sich beweisen muss als jemand, der immer noch fit und munter ist. Das ist eigentlich natürlich auch eine Geschichte, die immer bei den Menschen so war. Aber sie hat eine neue Schärfe und eine neue Härte bekommen.
Ich würde gerne an das anknüpfen, wo Sie sagen, einiges davon gab es immer schon. Können Sie vielleicht skizzieren, wie sich das heutige gesellschaftliche Bild von Alter von dem unterscheidet, das Sie in Ihrer Jugend erlebt haben?
Ich bin sehr viel in Afrika gewesen. Und ich glaube, dass die Erfahrung, die ich da mache, ist, dass Alte respektiert werden, nicht wegen ihrer weißen Haare, sondern weil sie etwas wissen, was die Jungen brauchen. Und das gehört ja in die Geschichte der Menschheit, dass die Alten wichtig waren für das Überleben der Jungen. Sie wussten etwas, was die Jungen nicht wissen. Welches Korn sehe ich zu welcher Jahreszeit aus? Das wissen die Alten besser als die Jungen. Und wir leben in einer Zeit, in der musterhaft am Beispiel der Digitalisierung, eigentlich die Alten immer mehr an den Rand geraten, weil sie bei nichts mehr richtig mitkommen und nur noch so tun, ich krieg das gerade auch noch hin. Ich bin 85 und kann noch eine Überweisung per E-Mail machen. Aber was ist da passiert, dass man sich eigentlich ständig rechtfertigen muss, dass man gerade noch eben mitkommt?
Ich wage es jetzt aber trotzdem nochmal die Gegenposition nachzufragen zumindest. Gibt es denn auch was sich zum Besseren verändert hat in der Wahrnehmung des Alters?
Ja, in der Wahrnehmung des Alters, ich glaube, dass es den alten Menschen in Deutschland im Moment so gut geht wie noch nie. Mhm. Das gehört auch dazu. Also die meisten sind rentenmäßig gut abgesichert. Das wird in der nächsten Generation schon anders aussehen. Mhm. Aber sagen wir mal, ich denke, dass dieser Umbruch von der alten Zeit, die ich in meiner Kindheit erlebt habe, bei meiner Großmutter zum Beispiel, die in größter Bescheidenheit auf ihrem Sofa gesessen hat und eigentlich vom Leben zufrieden gestellt war und nichts mehr für sich in Anspruch genommen hat, sind wir Alten heute ja so diejenigen, die auf Reisen unterwegs sind, mehr ältere Leute auf Reisen unterwegs, auf den Traumschiffen etc. als Junge. Das ist auch ein Gewinn. Und man kann im Alter heute doch zwischen vielen Möglichkeiten wählen. Es wird nicht von mir erwartet, dass ich nur noch einen schwarzen Anzug trage oder eine beigefarbene Jacke oder auf irgendeiner Gartenbank sitze.
Sie sind da sehr plastisch, anschaulich, bildhaft im Beschreiben Ihrer Erlebnisse, gerade auch mit Ihrer Großmutter zum Beispiel in Ihrer Jugend. Das finde ich auch sehr hilfreich und fand auch sehr gut an Ihrem Buch, das ja überhaupt voller Beispiele ist, Erlebnisse, Begegnungen, Schicksale, einfache Menschen, die Sie kennen. Jetzt zu einer Frage, die könnte am Anfang stehen, aber man muss sie irgendwann mal klären. Wenn Sie von alten Menschen sprechen, welche Jahrgänge oder Jahreszahlen haben Sie da im Auge?
Naja gut, es gibt die eine Geschichte, die Altersgrenze, also die Pensionierung. Für Männer ja immer noch mehr als für Frauen. Aber das ist ja der große Bruch für viele. Für manche die Befreiung, für manche der Absturz. Also von da aus ist das Alter 65 schon eins. Vielleicht wird das bald 70 heißen, aber das ist, sagen wir mal, der gesellschaftlich definierte Umbruch, in dem man eigentlich alt ist. Aber die meisten über 65-Jährigen würden sich ja nicht als alt empfinden. Und sie sind es auch nicht.
Dankeschön. Sie sprechen mit einem, der gerade 65 ist.
Ich meine, das war glaube ich, in den 60er oder 70er Jahren in dieser Gesellschaft noch anders. Und der Strauß an Möglichkeiten, der sich für alte Menschen heute eröffnet, was ihr noch alles machen könnt. Ich kann ins Fitnessstudio gehen, ohne dass die Leute anfangen zu lachen. Jedenfalls so, dass ich es merke.
Also wenn ich Alter mit positiven Dingen gleichsetze, wie der berühmten Weisheit, die allerdings auch nicht selbstverständlich und bei jedem kommt, dann gucke ich natürlich anders drauf, als wenn ich Alter als Verfall und ja jeden Tag einen Schritt näher zur Grabstelle sehe, was aber bei jedem Menschen ohnehin nach der Geburt beginnt. Also diese Wahrnehmung von Alter, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Ja, wir leben in einer jugendorientierten, um nicht zu sagen jugendbesessenen Gesellschaft. Also das hängt auch damit zusammen, dass unser Fortschritt, unser Wohlstand und unsere Zukunft sehr stark von der Innovationskraft junger Menschen abhängt. Das ist keine Frage. Während in einer traditionellen Gesellschaft die Alten eben oft der Hort der Weisheit, der Kenntnisse und der Erfahrung waren und damit wichtig waren. Aber das ist ja alles heute für den Müll. Und von da aus ist das Alter tendenziell immer schon etwas für die grüne Tonne.
Mhm. Ja, da will ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber zwischendurch, Alter nennt sich keiner so gerne oder lässt sich so gerne ansprechen als Hey Alter, aber es gibt ja so euphemistische Begriffe Best Ager oder so. Was halten Sie denn davon?
Ja, also solche Wörter führen bei mir zu so einer Art Gänsehaut. Ne? Also ich denke, also das hat immer etwas, was ans Würdelose grenzt. Also, weil es eigentlich die Schönheit und die Würde, die das Alter haben kann, selbst leugnet und selbst diskriminiert. Und darin steckt das Doppelte, dass einerseits, es ist einfach so, weil es eine jugendbesessene Gesellschaft ist, ist es mit dem Alter schwierig geworden. Aber es geht für die Alten, glaube ich, darum, nicht zu jammern, sondern zu sagen, was mache ich mit diesem Rest meines Lebens, Vernünftiges, möglichst etwas, was nicht nur mich selber nährt, sondern auch für andere hilfreich ist. Und darüber nachzudenken, was Alter sein soll in einer Gesellschaft, die das, was wir gelernt haben, nicht mehr braucht, das ist eine interessante, aufregende und zukunftsträchtige Frage.
Also bei den Begriffen gebe ich Ihnen völlig recht, das ist was, da müssen wir noch dran arbeiten. Und es ist auch noch nichts Richtiges eingefallen, was besser ist in der oder ob es einen besseren Eindruck gibt. Ne? Senior kommt ja auch nicht so gut. Ne? Also die Bilder, die mit Senioren verbunden sind, sind auch nicht positiv.
Nein.
Möchte man nicht sein, ne?
Also allein, also sowas wie Seniorenräte etc. ist schon sowas, was sozusagen sowas Graues hat, was man eigentlich nicht wirklich möchte. Ich meine, das ist schwierig, alt werden, würdig oder souverän oder heiter alt zu werden in einer Gesellschaft, die das Alter eigentlich so verachtet. oder das Alte jedenfalls. Und, aber das ist eine schöne Herausforderung. Das muss man hinkriegen.
Ich will noch mal weiter zu Ihrem Buch und zu den zentralen Thesen, die dann auch ja fast ein bisschen dystopisch sind. Nehme ich jetzt mal vorweg, so habe ich es jedenfalls empfunden. Sie schreiben, zwei Entwicklungen sind prägend für die Zukunft, auch für die Wahrnehmung des Alters, KI oder AI, wie man es nimmt, und den Wunsch nach ewigem Leben, Neudeutsch Longevity. Bleiben wir mal bei KI. Welche Wirkungen sehen Sie von künstlicher Intelligenz ausgehend?
Ja, ich sehe, dass ich in meinem universitären Alltag jeden Tag mehr davon umgeben bin. Ich kriege inzwischen perfekte Seminararbeiten, von denen ich weiß, sie kommen von ChatGPT und nicht von dem Studenten oder der Studentin. Okay, das ist eine Herausforderung und auch eine Frage, die sich stellt. Und natürlich ist so, wenn wir an die Pflegekatastrophe denken, also die Tatsache, dass wir immer mehr Pflegebedürftige haben und immer weniger Pflegekräfte, dann ist absehbar, dass die KI an vielen Punkten dort eine Antwort sein wird, die die Gesellschaft sucht, die manchmal vielleicht auch Sinn macht, aber hinter der, sagen wir mal, das nicht verschwenden darf, was uns für meine Begriffe zu Menschen macht, dass wir von Angesicht zu Angesicht einander wahrnehmen und uns helfen, unterstützen, lieben oder uns auch an dem einen oder anderen ärgern.
Und die der zweite Trend, sage ich mal, der um sich greift, Longevity, das sehen Sie auch skeptisch.
Naja, also da werden ja in Silicon Valley große Projekte gemacht, Abschaffung von Krankheit, Abschaffung von Alter, Abschaffung sogar des Sterbens und des Todes. Also das ist ja so etwas, was verlockenden Charakter hat. Also wenn ich mir vorstelle, ich könnte sozusagen die Fitness meiner 20er Jahre wiederkriegen, wäre nicht schlecht.
Auf der anderen oder die der 50er.
Ja, okay, ist vielleicht ein vernünftiger Vorschlag, ja. Ja, aber gleichzeitig ist für mich mit dem Misstrauen verbunden, dass das, was das Leben ausmacht, nämlich die Schönheit der Jugend, die Weisheit des Alters und was es da alles sozusagen gibt und gegeben hat, also etwas, was mit den Rhythmen des Lebens zusammenhängt. Und ich glaube, dieser Versuch, die Rhythmen des Lebens auszuradieren und auszulöschen, die wird uns eigentlich umbringen.
Wow, das ist eine sehr spannende These. Werden wir beobachten.
Ja.
Ich würde ein bisschen gerne im Ausblick Sie nochmal eine ganze Reihe von Dingen fragen. Zum Beispiel, Sie waren vorhin sehr skeptisch, was Weisheit und Lernen von Älteren angeht, aber gibt es nicht dennoch Dinge, wo Sie sagen, das können und sollten junge Menschen auch heute tendenziell von Älteren lernen?
Also mir fällt da immer als erstes ein, wir tun so, als wenn unsere Supermärkte immer offen sein werden und immer gefülltere Regale aufweisen werden. Ich bin da nicht so sicher. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Ältere, ganz Alte vor allen Dingen auch, da sehr genau wissen, dass Nahrungsmittel nicht immer sicher da sind. Ich habe den Anfang meines Lebens mit Kälte, Krieg, Hunger etc. zu tun gehabt. Ich weiß, was das bedeutet. Und ich glaube zum Beispiel, dass die großen Kenntnisse, die alte Frauen und alte Männer im Umgang mit Garten und Gärten haben, nochmal etwas sehr Kostbares sein wird. Das fängt ja schon an in solidarischer Landwirtschaft und was es da inzwischen alles an aufblühenden neuen Initiativen gibt, wo mit einem Mal das Wissen und die Kenntnisse der Alten gefragt sind. Also ich glaube, es ist ein riesigen Schatz. Nicht nur in diesem Bereich, den die Alten zu bieten haben, der mit der Krise deutlicher gefragt sein wird.
Ich frage dennoch umgekehrt. Nur Alter ist ja auch keine Leistung. Also was sollten wir Älteren uns von den Jungen, also unseren Kindern abgucken?
Ich habe neulich mit einem 59-jährigen Bankmanager gesprochen. Und er hat gesagt, ich gehöre zu den Babyboomern. Ich weiß, wenn ich mich nicht sozial engagiere, dann wird's mir dreckig gehen. Und ich glaube, dass der bringt etwas auf den Begriff. Die Zukunft, die vor uns liegt, die ist finster und heiter zugleich. Und sie hat viel mit der Bedrohung von Einsamkeit, von Bedürftigkeit, von allen möglichen Einschränkungen zu tun. Und sie hat auch damit zu tun, dass Alte und Junge wieder entdecken können, wie viel sie eigentlich gemeinsam machen können und wie weit sie eigentlich aufeinander angewiesen sind, auf ganz vielen Ebenen. In der ganz praktischen Frage, da ist so mancher Alte, der einer jungen Mutter mal helfen kann bei Einkäufen oder so etwas. Und es gibt ganz viele Alte, die abhängig sein werden, mehr denn je davon, dass da jemand ist, nicht nur der für sie Einkäufe, sondern vor allen Dingen auch jemand, mit dem sie reden können, der ihnen gegenüber offen ist. Wir klaffen so auseinander mit den Generationen. Wir haben immer weniger miteinander zu tun. Und das wird sich ändern müssen, wenn wir die Herausforderungen bewältigen wollen.
Gibt es dennoch was, wo Sie sagen, das wird mit dem Alter besser?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Zwei Dinge. Das eine ist, dass ich von meinem schwerbehinderten Sohn gelernt habe, was Langsamkeit ist und wie schön langsam sein kann. Das ist mir sehr schwer gefallen. Er war mir ein großer, bedeutender und ist mir ein großer, bedeutender Lehrer. Das ist das eine. Und dann ist, glaube ich, auch noch zu sagen, dass ich es so empfinde, dass die Sensibilität für die Schönheit des Lebens, für die Schönheit dieses Frühlings, für die Schönheit des Unterwegsseins und die Schönheit der Begegnung mit anderen Menschen, dass im Alter dafür die Empfindsamkeit deutlich wächst. Man weiß, dass vieles nicht mehr möglich ist, aber also ich denke, die beschleunigte, schnelle Jugend, die ihre unglaublichen Vorteile hat. Aber sie hat vielleicht doch Schwierigkeiten, ein Musikstück so zu hören, dass es so tief in einen einsackt, dass man danach ein anderer Mensch ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was man im Alter bekommt. Ich erinnere mich an afrikanische Sternenhimmel, unter denen ich mit Studierenden zusammen auf einer Exkursion gelegen habe und wo ich gedacht habe, ich bin so ergriffen von dem, was ich hier sehe, dass das vielleicht erst im Alter möglich ist.
Das ist sehr beeindruckend und könnte ein Schlusswort sein, aber ich will noch Fragen, die ich immer frage, auch wenn die ungleich banaler sind. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Rentner?
Also ja, doch, erinnere ich mich ganz genau. Es gab von meinen Mitarbeitern damals ein wunderbares Abschiedsessen, das sie gemacht hatten, aus dem eigenen. Es war die Idee, wir kaufen nichts, sondern wir gucken, was wir selber machen können. Das war unvergesslich, sehe ich vor mir. Und ich habe gleichzeitig die Frage mir gestellt, wie komme ich damit klar, dass ich jetzt hier verschwinden muss?
Und das wäre gleich meine nächste Frage, mit so ein bisschen Abstand. Was raten Sie Menschen, die kurz vorm Renteneintritt sind?
Also ich rate Ihnen jedenfalls nicht, such dir ein Hobby oder irgendwelche Albernheit. Für meine Begriffe ist die große Versuchung zu sagen, ja, was tue ich denn jetzt endlich mal für mich? Und damit fängt das Elend an, das Elend des Rentnerdaseins, das heute sehr stark davon getragen wird, dass ich alles Mögliche noch machen will und tun kann und so weiter. Und dabei immer das Ich im Zentrum steht. Und dann verhungern wir. Dann verhungern wir emotional. Es geht vielmehr um diese Frage, finde ich noch Freunde? Wo sind die Menschen, die ich ansprechen kann? Und ich glaube, dass, sagen wir mal, da vieles verlernt worden ist. Also meine Großmutter und die Generation hatte ihren Lebenskontext mit anderen Leuten. Viele Alte haben das heute nicht mehr. Und das ist dann die Drohung der Einsamkeit.
Ich habe ja vielmehr den Soziologen in Ihnen gefordert und den Lebenserfahrenen sowieso, aber Sie sind ja auch Theologe. Das war Ihre erste Laufbahn. Sie sind auch promoviert als evangelischer Theologe. Deswegen frage ich mal, gibt's da noch etwas aus diesen Anfängen, wo Sie denken, da habe ich was über die Endlichkeit gelernt?
Ja, ganz deutlich. Ich meine, es gibt einmal dieses Empfinden, dass in den letzten 20 Jahren die Kirche fast zusammengebrochen ist und verschwunden ist. Nicht unbedingt das Christentum, aber sagen wir mal die Kirche, so wie ich sie kennengelernt habe, die ich gehasst und geliebt habe, aber sie verschwindet. Aber was nicht verschwindet, ist meine Überzeugung, mein Glaube, wenn ich so sagen darf, dass etwas über uns Menschen hinaus reicht und dass es darum geht, uns nicht sozusagen als die reinen Diesseits Menschen zu betrachten, sondern, und das spüre ich und höre ich auch bei vielen jüngeren Leuten, dass die Frage nach dem, was über mich hinausreicht. Spiritualität nennen das die einen. Mhm. Für andere ist das eine Anknüpfung an den guten alten christlichen Glauben. Aber ich glaube, dass das für uns eine ganz wichtige Sache ist. Für mich unverzichtbar. Das heißt nicht, ich stehe da sozusagen auf festen Füßen. Es sind lauter Zweifel. Aber die Frage nach dem, was das ist, die ist da.
Und ich habe auch noch eine Frage, die immer da ist oder die ich möglichst oft in Gesprächen stelle, nämlich die nach ersten und letzten Malen, die man in unterschiedlichen Altersstufen erlebt. Und da bin ich gespannt, was Sie planen als ein erstes Mal und wo Sie sagen, da gibt es vielleicht ein letztes Mal.
Ich fange mit dem letzten Mal an. Ich bin ja, wie gesagt, viel in Afrika gewesen. Ich bin oft mit Studierenden auf ein Felsmassiv in Namibia gestiegen. Und das ist für mich ein Ort der Meditation und der Schönheit, die in meinem Leben einzigartig ist. Man muss alles auch tragen, was man essen will. Man muss nach Wasser suchen und man hat eine Matte, auf der man liegt, im Wüstensand, die Steine picken etc. etc. Und ich habe das immer gut hingekriegt. Und wenn ich im nächsten Frühjahr reise, wenn ich es nochmal mache, dann weiß ich, dass es das letzte Mal ist. Und das ist ein richtig tiefer, schmerzlich schöner Abschied von etwas, was für mich sozusagen ein meditatives und die Schönheit betreffendes Zentrum meines Lebens ist. Das erste Mal, das ist vielfach mehr mit Furcht verbunden. Ich bin ein erschreckend gesunder Mensch in meinem Leben gewesen. Ich bin nie im Krankenhaus gewesen. Ich bin fast nie beim Arzt gewesen. Wahrscheinlich bin ich auch deswegen noch so munter. Aber also ich ahne, dass mir bevorsteht ein erstes Mal ein Krankenhaus oder eine Operation oder so etwas. Und ich frage mich, ob ich den Mut haben werde und die Souveränität auch zu medizinischen Zumutungen unter Umständen Nein zu sagen. Das beschäftigt mich sehr. Die Frage ist, wie werde ich die Herausforderungen, die das Alter unfraglich bereithält, wie werde ich mit dem mutig und souverän fertig? Oder wie ist es mit der Notwendigkeit, Hilfe anzunehmen, wenn ich nicht mehr alles selber kann? Und das wird mir verdammt schwer fallen.
Herr Professor Kronemeyer, ich kann einfach nur ganz, ganz herzlichen Dank sagen für die Offenheit. Jetzt auch zum Schluss, ne, was ja extrem persönlich ist, was Sie sagen. Und für die Neugier, ist für mich ein ganz wichtiges Wort, die ich ja auch bei Ihnen erlebe, immer wieder ein neues Thema anzupacken, ein neues Buch zu schreiben, ein neues Kapitel im Leben anzugehen. Und ich wünsche Ihnen, dass es auch interessante, verlockende, reizvolle erste Male noch gibt, jenseits dessen, was Sie jetzt zum Schluss visioniert haben. Also, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles, alles Gute.
Vielen Dank Ihnen. Es war ein schönes Gespräch. Vielen Dank.